Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zu grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Herzlich willkommen, Bastian Gierol. Er ist der Deutschlandchef von Octopus Energy. Hallo, Bastian.
Hi, hallo. Freut mich, hier zu sein.
So, zwei, drei Sätze. Was machst du denn eigentlich?
Wir sind Energieanbieter. Wir verkaufen Strom, erneuerbaren Strom an die Kunden, ein bisschen Gas. Aber wir versuchen vor allem, die Energiewende voranzutreiben. Mit smarten Technologien, mit smarten Produkten. Wir installieren Wärmepumpen, wir installieren Smart Meter deutschlandweit. Wir leasen EVs, wir installieren oder wir investieren in den Ausbau von erneuerbaren Energien. Das in der Nutshell.
Da steigen wir gleich noch mal ein bisschen auch tiefer rein. Aber wenn wir es mal so ein bisschen fast forward machen, in 10 Jahren, wir treffen uns wieder. Was wird die größte Überraschung der Energiewende gewesen sein, rückblickend, die wir heute vielleicht noch gar nicht so richtig im Blick haben?
Die größte Überraschung wird sein, dass es gar nicht so schwer war, wie alle tun. Dass es viel leichter ist und dass sich die Puzzleteile, die wir alle brauchen dafür, jetzt nach und nach zusammenfügen. Und die letzten Meter sind nicht die schwierigsten Meter, sondern es sind tatsächlich die leichtesten, weil man hat ja schon alles, was man braucht.
Man hat alles und da reden wir ja von Elektronen, von Photonen, von Technik, von Energieflüssen, von Infrastruktur und so weiter und so fort. Ihr seid ja, da gehen wir nachher nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, auch vor allem ja auch im Bereich Software sehr, sehr stark. Was ist denn jetzt die Energiewende, dieser Energiemarkt? Was für ein Play ist das? Ist das irgendwie ein Energieplay? Ist das ein Infrastrukturplay? Ist das ein Technologieplay? In der Vergangenheit können wir ja schon behaupten, das war eigentlich immer so relativ schnöde im Energiemarkt gewesen.
Ja, ja, es ist, it's all of the above. Ja, das Interessante ist, wir befinden uns eigentlich, es ist wirklich ein kompletter Systemwandel. Es ist nicht nur so, dass man sagt, es gibt da einen Teil, den tauschen wir jetzt ein bisschen aus oder wir haben eine Technologieverbesserung an einer Stelle, sondern faktisch verändern wir unser gesamtes Energiesystem. Ja, Strom aus erneuerbaren Quellen ist der günstigste, den wir jemals hatten, aber er ist anders als fossiler Strom. Ja, den können wir nicht, der ist nicht so planbar natürlich, der ist dezentralisiert, der ist flexibel. Die Elektrifizierung unserer Heime schreitet rasant hervor. Es kommen Wärmepumpen hinzu, es kommen Elektroautos hinzu, PV-Anlagen, Batteriespeicher. Auch da, die Energieverbrauch der Menschen verändert sich komplett. Wir haben die, seit 1970 haben wir eine Annahme, wie der Energieverbrauch von Menschen ist und darauf haben wir ein Energiesystem aufgebaut. Das werfen wir gerade alles komplett über den Haufen und von daher eben kompletter Systemwandel mit allen Schmerzen, die damit leider auch dazugehören.
Ihr seid ja ein relativ junger Player, 2015 gegründet, also jetzt roundabout knapp über 10 Jahre alt. Korrekt, du drehst gerade so ein bisschen, du rechtest aber nach.
Ich habe im Kopf nachgerechnet, genau. Also wir als Octopus, genau, wir sind jetzt so, wir kommen so an die 10 Jahre ran. Genau, und in Deutschland sind wir so seit knapp sechs Jahren unterwegs.
5, 6 Jahren und wenn ich jetzt richtig informiert bin, habt ihr rund 10 Millionen Kunden weltweit. Weltweit heißt sicherlich wahrscheinlich erstmal Europa und so ein paar Länder, aber immerhin in Deutschland. Du bist ja Deutschlandchef hier. Habt ihr jetzt auch schon erstaunlicherweise in den letzten 5, 6 Jahren 1 Million Kunden gewinnen können? Das ist ja unglaublich rasant. Was macht ihr denn anders als eben die anderen?
Ja, sehr viele Sachen machen wir anders. Also ich glaube, generell ist schon mal so ein bisschen der Ansatz. Ich meine, du siehst unser Brand, ja, wir gehen schon mal ganz anders damit um. Ein Punkt, den wir anders machen, ist wirklich zu sagen, wir setzen jetzt mal den Kunden in den Fokus. Ja, und das liest du auf jeder Homepage von jedem Unternehmen. Ja, wir machen alles für unsere Kunden. Ja, aber die Realität ist, das stimmt nicht, insbesondere im Energiemarkt. 80% der Energieunternehmen da draußen, vielleicht sogar noch mehr, reden nicht von Kunden, sondern die reden von Zählerpunkten oder Zählerstellen. Ja, das ist schon mal ein Punkt, hinzugehen und zu sagen, was ist, wenn ich den Kunden wirklich in den Mittelpunkt stelle? Ja, dann kommunizieren wir anders mit den Leuten. Ja, dann sind wir agiler, wir sind schneller, wir können innerhalb von teilweise Tagen, Wochen neue Produkte auf den Markt bringen. Wenn sich irgendwas ergibt am Markt, wenn eine Situation ist, jetzt haben wir die Iran-Krise, dann wird wieder eine andere Veränderung kommen, wir reagieren sofort drauf und können da teilweise Volumen und Opportunitäten viel besser mitnehmen. Und das sind alles so diese Bausteine und Teile davon, die unseren Erfolg als Octopus ausmachen.
Ich bin ja gerade hier in München auch, bei euch im Headquarter, im Deutschland-Headquarter. Hier ist alles voller Kraken, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Hat ja auch etwas einen Grund, warum das dahinter steht. Aber wie du gerade schon sagst, also ihr habt den Kunden und gar nicht so sehr jetzt den Zähler im Vordergrund. Man hat ja immer so viele Jahre gesagt, Strom ist so ein unglaublich schwieriges Produkt, man kann es nicht riechen, nicht schmecken, aber irgendwie braucht es jeder und man hat keine richtige Verbindung. Ist es das, was ihr dann genau anders macht, dass ihr sagt, im Prinzip braucht der Kunde sich gar nicht über Energie Gedanken machen, sondern eigentlich nur das, was Energie macht, nämlich Mobilität, Wärme, Licht und so weiter?
Ich würde es fast andersrum sagen. Der Kunde sollte sich schon Gedanken über Energie machen. Energie ist einer der größten Kostentreiber in vielen Familien, in vielen Heimen und zunehmend mit Elektrifizierung sowieso. Ja. Tatsächlich ist das, dass sich niemand darüber Gedanken gemacht hat, eigentlich auch so ein bisschen das Kernproblem des Marktes. Ja, genau. Du sagst es, man kann es nicht anfassen oder sollte man zumindest nicht. Und dann disengagen sich die Leute komplett. Und ganz ehrlich, viele Energieanbieter haben darauf auch ihr quasi Anti-Marketing aufgebaut, indem sie gesagt haben, hey, wenn die Kunden einmal bei uns sind, ja, und vergessen haben, dass sie bei uns sind, das ist das Beste, weil dann wechseln sie auch nicht mehr weg. Da brauchen wir auch keine wahnsinnig spannenden Kampagnen machen, wir brauchen kein Customer Engagement machen, weil die Leute haben es einfach vergessen. Und dann können wir den Jahr für Jahr vielleicht auch noch eine Preiserhöhung reindrücken, ja, und das kriegen sie gar nicht mit, weil sie nicht mehr drauf achten. Das ist ein Businessmodell, das sehr gängig ist in Deutschland. Und das haben wir tatsächlich auf den Kopf gestellt. Ja, wir haben gesagt, nein, wir müssen über Energie reden, wir müssen es in den Mittelpunkt stellen und wir machen eine Love-Brand aus einem Energieanbieter, aus einem Commodity-Produkt. Haben uns alle gesagt, nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien, wo wir der größte Energieanbieter in der Zwischenzeit sind, auch in allen Ländern, in denen wir aktiv sind und rasant wachsen, heißt es überall immer, das geht nicht, kein Mensch interessiert sich für Strom. Und die Realität ist, überall funktioniert das, was wir machen, weil die Leute in allen Sachen haben gerne einen Ansprechpartner. Ja, die Leute mögen gute Brands. Ja, sonst könnte ich auch sagen, naja, gut, ein Shampoo interessiert auch niemanden. Ich will mich ja nur sauber machen. Ja, auch da haben die Leute ihre Favorite Brands, die sie gerne nutzen. Und so funktioniert das auch bei uns.
Sehr interessant, denn ich weiß gar nicht, ob die Zahl noch stimmt, aber ich habe so eine alte Zahl auch im Kopf, dass es immer hieß, dass es eigentlich total schwer ist, die Energiekunden von den Stadtwerken auch wegzubekommen, weil ich glaube, das gab so eine Stickiness-Rate von 70% oder so, alle sind irgendwie immer da geblieben, wahrscheinlich ist es gar nicht so unehrlich heute noch, aber eben weil die Stadtwerke so eine lokale Brand hat, weil vor Ort das Feuerwehrfest irgendwie gesponsert wird und irgendwie der Tischtennisclub und so weiter. Aber das funktioniert ja eigentlich immer nur sehr regional. Das heißt, diese Brand-Idee habt ihr dann tatsächlich folgerichtig dann bundesweit und dann in welchen Ländern noch weiter ausgerollt?
Genau, also wir sind deutschlandweit aktiv. In Europa sind wir in Spanien, Frankreich und Italien aktiv. Wir haben sonst noch in Amerika sind wir. Wir sind in Japan, wir sind in Neuseeland, natürlich Großbritannien, wo wir herkommen. Und dann gibt es noch verschiedene andere Länder, in denen wir aktiv sind, nicht als Energieanbieter, sondern mit Teilen unserer Services. Sei es Technologielösungen, sei es Investment in erneuerbare Energien, sei es unsere Plattform Electroverse für Public Charging. Also wir haben relativ viele, ich glaube, wir kommen so auf 33 Länder, in denen wir so mit unseren Services unterwegs sind.
Wahnsinn. Also ich muss nur kurz anekdotisch mal einwerfen. Ich war, glaube ich, mal 2018, 2019 hatte ich mit wem auch immer bei euch, vielleicht warst du sogar der Gründer gewesen, ein Treffen in London gehabt. Da war es ja wirklich noch ein ganz, ganz kleines Unternehmen und wirklich erstaunlich, 33 Länder. Aber jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in die einzelnen Produkte rein. Also wir haben das clustert, wir haben über die Stromkunden gesprochen. Das heißt, ihr habt so Retail-Geschäft. Mhm. Dann geht ihr selber noch in die Projektierung, baut also auch erneuerbare Energien.
Wir investieren. Also wir haben eine Schwesterfirma von uns, Octopus Generation, ist ein Investmentfonds für Erneuerbare und die investieren zum Beispiel in große Windanlagen und Solarparks, aber auch andere Projekte hier in Deutschland, aber auch weltweit.
Und da seid ihr dann 100% Eigentümer oder sind das so Shares hier dann kaufen?
Genau, teilweise unterschiedlich. Das ist nicht Teil von unserem Verantwortungsgebiet hier. Also reporten nicht an mich, das ist global gesteuert. Von daher stecke ich da nicht zu tief drin. Genau, aber wir sind schon, teilweise sind wir einer der Führenden, teilweise sind wir irgendwie mit dabei, um das zu entwickeln. Ich glaube, es ging uns vor allem halt darum zu sagen, wie schaffen wir wirklich Erneuerbare at Scale voranzutreiben? Ist es sinnvoll, selber Entwickler zu werden und selber irgendwie Solarparks aufzubauen? Oder ist es nicht sinnvoller zu sagen, hey, wir schauen, dass wir das Financing dahinter ermöglichen? Und das ist so ein bisschen die Idee von Generations. Ich glaube, ihr Ziel hier in Deutschland ist, bis 2030 wollten sie 1 Milliarde investieren, um die Erneuerbaren voranzutreiben.
So, das heißt, ihr seid nicht als Projektentwickler, ihr seid nicht als Betreiber per se, aber eben dann als Investoren. Okay. Habt ihr auch ein Ziel vor Augen oder kannst du auch zum aktuellen Stand sagen, wie viel Prozent denn jetzt mal so rein bilanziell gesehen der eigeninvestierten Anlagen, erneuerbare Energien wahrscheinlich jetzt hauptsächlich, mhm, prozentual im Vergleich zu den Kilowattstunden sind, die ihr verkauft? Also gibt es da ein Ziel, wo ihr sagt, ihr wollt mindestens 20% im Eigenbestand haben, finanziert oder ist es jetzt komplett losgelöst?
Genau, das ist komplett losgelöst. Tatsächlich sind zwei unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Zielen. Das hat es gar nicht damit zu tun, dass wir sagen, wir wollen so und so viel davon haben. Ja. Wir kaufen unser Strom zum größten Teil eher an der Strombörse. Ja. 100% grünen Strom. Ja. Wir haben auch das OK-Power-Siegel, also mit der höchsten irgendwie Grünstromzertifizierung. Aber das läuft so ein bisschen parallel. Ja.
So, Retail haben wir gerade gehabt. Jetzt Infrastruktur bzw. investiert diese 1 Milliarde immerhin in Deutschland. Wahnsinn. Aber dann habt ihr ja dann ja auch vor allem das Softwaregeschäft. Mhm. Kannst du da mal ein bisschen einsteigen, was euch da so anders macht? Kraken heißt ja die Software.
Genau, Kraken ist die Technologieplattform. Also Octopus ist eigentlich mit dem Gedanken gegründet worden, ein Technologieunternehmen zu sein. Ja? Und diese Technologieplattform Kraken war der Kern irgendwie dieser Gründungsidee. Zu sagen, hey, wie kann man eigentlich das Energiebusiness besser machen? Ja, wie kann man den Klimawandel besser bekämpfen, indem man Energie besser flexibilisiert, mehr erneuerbare Energien reinbringt? Und wie kann man eine Plattform bauen, die wirklich Kundeninteraktion verbessert und Kundenservice verbessert? Und das war Kraken. Mit der Plattform sind unsere Gründer dann losgegangen und wollten die lizenzieren. Und sind dann aber sehr schnell an die Herausforderung gekommen, dass von den etablierten britischen Energieanbietern eigentlich niemand diesen Gamble eingehen wollte, auf eine neue Plattform zu gehen, die nicht proven war. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von Octopus, weil das Team hat dann gesagt, hey, wir brauchen einen Demo-Client, ja, aber der muss echt sein, da müssen echte Kunden und echte Prozesse laufen. Also gründen wir doch jetzt mal schnell einen Energieanbieter, machen da ein paar tausend oder 10.000 Kunden drauf und dann zeigen wir, dass halt alles viel effizienter läuft. Gut, und jetzt ist der Demo-Client der größte Anbieter in Großbritannien, also es ist ein gutes Verkaufsargument. Und aus dieser Situation heraus ist dann gekommen, wir können Energie sehr gut, ja, und dann haben wir Octopus skaliert und auf der anderen Seite halt diese Idee zu sagen, hey, das Kraken, diese Kraken-Plattform funktioniert. Da sind auch die ersten Lizenznehmer drauf gekommen, unter anderem E.ON in Großbritannien war einer der frühen. Gibt aber auch weltweit eben, wie gesagt, relativ viele, auch hier in Deutschland gibt es jetzt die ersten. Und das ist halt immer erfolgreicher geworden. Und dann, wo wir angefangen haben zu sagen, naja, da gibt es ja gewisse Konkurrenzsituationen ab irgendeinem Punkt. Ja, auf der einen Seite sind wir der Energieanbieter, auf der anderen Seite der Plattform-Provider für die Konkurrenten vom Energieanbieter. Und dann war schon irgendwann klar, dass man das mal wieder auseinanderziehen muss. Und das war jetzt ein Prozess, der ging, glaube ich, schon 2 Jahre lang, so Schritt für Schritt Separation eingeführt, bis jetzt einen kompletten Demerger hingelegt. Kraken ist jetzt ein komplett eigenständiges Unternehmen und wir sind auch nur noch Lizenznehmer der Aerotech-Plattform.
Das heißt, aus dem Demo ist jetzt ein permanent Demo geworden.
Genau.
Die ehemaligen noch nicht Kunden ärgern sich vielleicht im Nachhinein, zumindest in Großbritannien und wahrscheinlich auch in anderen Ländern, weil ihr wirklich sehr erfolgreich seid.
Ja.
Was ist denn, wo sitzt denn der Werttreiber? Also ist jetzt der Kunde selber, der jetzt Strom bezieht? Sind es die Daten, die ja unweigerlich, unglaublich viele Daten ja auch akkumuliert? Oder ist es das gesamte Thema Steuerung?
Das sind jetzt sehr unterschiedliche Themenfelder. Also ich würde sagen, ist natürlich immer ein bisschen was aus verschiedenen Bereichen, aber der wirkliche Werttreiber ist der Kunde. Es geht ja schon um die Verbraucher und die Verbraucher da draußen, denen faire Tarife zu machen, die für uns funktionieren, aber die nicht, wo wir nicht unfaire Marktmechanismen nutzen müssen, um in der Zukunft irgendwie den Leuten dieses Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, was heißt das? Wir sind nie die billigsten. Ja, wir versuchen immer fair zu preisen gegenüber den Marktpreisen. Da sind wir mal günstig und mal teuer. Aber da den Kunden langfristig zu binden, und das funktioniert uns sehr gut, eben mit diesem Love-Brand-Ansatz, dass die Menschen wirklich merken, hey, keiner wählt einen Energieanbieter und sagt, also das ist das Lustige, was wir hier angefangen haben, war das größte Kundenversprechen in Großbritannien von Octopus ist eben der gute Kundenservice. Ja. Und dass wir hier gestartet sind, war so ein bisschen die Annahme von allen eigentlich, naja, eigentlich der beste Kundenservice beim Stromanbieter ist ja, wenn ich keinen brauche. Ja. So auch wieder dieses so, naja, wenn der Kunde disengaged ist, ist er am glücklichsten. Und die Realität zeigt sich gerade in Zeiten, wie in denen wir uns jetzt bewegen, mit zunehmender Unsicherheit, was die Energiemärkte angeht. Wir sind jetzt in der zweiten Energiekrise innerhalb von 4 Jahren. Ja, das hat was mit Verunsicherung zu tun. Da habe ich gerne einen Partner an der Seite, den ich auch mal anrufen kann, wo festangestellte Leute sitzen, bei denen im Büro, die mir helfen können. Wo ich weiß, dass wenn irgendwas passiert, werde ich informiert. Ja, wenn was schief läuft, auch wir machen Fehler, kann ich mich da melden und die gestehen das ein. Ja, und dann wird es spannend. Das ist jetzt einfach nur der normale Stromkunde, aber die bewegen sich ja alle auf diese Reise der Erneuerbaren. Wie gesagt, das ist ein Systemwechsel. Die Leute brauchen Smart Meter. Die Leute fangen sich an, über Batterielösungen Gedanken zu machen. Wenn ich kann, habe ich ein Elektroauto, eine PV-Anlage. Und da möchte ich halt einen Partner an der Seite haben, auf dem ich vertrauen kann. Und wenn ich 3, 4 Jahre beim Anbieter war, der irgendwie cool ist, mit dem ich mich gut austauschen kann, wenn ich ein Problem habe, wird das gelöst. Und jetzt mache ich mir Gedanken darüber, wie wäre es eigentlich mal mit einem kleinen Batteriespeicher? Dann kommen die vielleicht zu uns.
Wer besitzt denn in diesen wirklich großen Krisenlagen? Und wenn man sich das in 20 Jahren mal anschaut, gab es ja einige Krisen ja auch schon. Und wahrscheinlich werden noch einige auf uns zukommen. Aber wer besitzt denn dort eigentlich die eigentliche Macht? Also sind es denn die Energieerzeuger? Sind es, aktuell haben wir auch sehr starke Netzengpässe, sind es die Netzbetreiber? Oder sind es dann sozusagen diese Software-Layer? Also sind es die Algorithmen, die eigentliche Macht besitzen, um den Markt weiter voranzutreiben?
Das ist immer die Frage, wie du Macht definierst, gell? Also ein Punkt ist natürlich aktuell, würde ich sagen, eine Macht haben aktuell die Erzeuger beziehungsweise einfach die fossile Lobby oder die fossile Industrie und unsere extreme Abhängigkeit von fossiler Energie aus anderen Ländern. Und da sehen wir ja gerade, wo uns diese Abhängigkeit hingeführt hat. Ja, die Abhängigkeit vom russischen Gas, jetzt die Abhängigkeit von amerikanischen und internationalen LNG-Lieferungen. Das wird ja nicht besser. Ja, dieses Problem besteht. Es ist ein bisschen so wie so ein Junkie, der dann den Dealer wechselt und denkt, jetzt ist das Problem gelöst. Ja, um festzustellen, der neue Dealer ist auch nicht dein bester Freund. Also da liegt natürlich sehr viel Macht, die Trump zum Beispiel aktuell ja auch ausspielt und da ganz, macht ja auch kein Hehl draus. Ja, also da natürlich wenn man seine Energie selber erzeugen kann, hat man auf jeden Fall mehr Kontrolle. So, und in Deutschland haben wir jetzt nicht so viele primäre fossile Energieträger in der Erde. Was wir aber machen könnten, ist eben sehr stark auf Erneuerbare setzen. So, und dann, wer hat dann auch noch sehr viel Macht? Naja, tatsächlich der Verbraucher. Weil ich sage das immer ganz gerne, ich werde immer so die Frage, ich werde immer so gefragt, hey, Energiewandel und Klimawandel und so, muss man da nicht depressiv werden, weil nichts vorangeht und die Politik nichts macht? Und ich sage so, naja, ultimativ ist es der Verbraucher, der die Energiewende treibt. Der Verbraucher geht hin und macht sich ein PV-Dach, der baut sich eine Wärmepumpe ein, der holt sich ein Elektroauto. Wenn die Technologie gut ist, und zum Glück ist sie das, dann überzeugt die auch die Menschen. Ja? Und der Vorteil, vielleicht ergänzend, ist, wenn ich Energie aus Technologie erzeuge, habe ich natürlich den Effekt, dass die immer günstiger wird, je mehr Einheiten ich davon produziere. Also das heißt, ich habe den Verfall von Kosten und dann steigen die Adoptionsraten. Das heißt, die Verbraucher haben es sehr stark selber in die Hand und die zwingen dann auch so ein bisschen dem System den Wandel auf. Ja, wenn ich mehr Elektroautos habe und Wärmepumpen und Speicher und PV-Anlagen, muss das System anders sein. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, jetzt wird es dann Richtung, da muss mehr Kupfer verlegt werden. Ja, das ist sehr teuer. Das ist sehr, sehr teuer. Das können wir günstiger machen. Und da kommt jetzt so ein bisschen die Tech rein, dass man sagt, naja gut, wir können heute schon mit Technologie diese neuen Assets, die da auftauchen, die teilweise sehr energiehungrig sind, so ein Elektroauto zu beladen, das kann ich aber auch wieder entladen. Oder ich lade es einfach zu gewissen Zeiten nicht und zu anderen schon. Und das kann ich technologisch sehr gut steuern. Muss ich auch. Menschen können das nicht mehr. Das ist viel zu diffizil, also viel zu fragmentiert. Aber so, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, diese Puzzleteile, die zusammenpassen oder die zusammenkommen, formen dann dieses Bild der Energiewende, in der wir uns bewegen.
Der Kunde hat die Macht. Wir hatten ja vorhin auch schon, du bist darüber gesprochen, wie wichtig ist überhaupt dieses Produkt Strom. Hast du da den Eindruck, dass da mehr Bewegung auch inzwischen reinkommt? Oder ist es jetzt nochmal eine schier endlos große Kommunikationsaufgabe, die ihr ja als Unternehmen schon hervorragend macht, aber letztendlich ja auch eine Branchenaufgabe ist, beziehungsweise ja eine gesellschaftliche Aufgabe ist, also von der Klimabewegung bis hin zum großen Industrieverbraucher, der sagt, wir müssten unsere Produktion hier selber in die Hand nehmen. Ist dieser Wandel denn da oder braucht es dann noch irgendwie nochmal so einen richtigen Anschub?
Was meinst du das konkret? Also welchen?
Hey, du hast ein bisschen darauf abgestellt, dass die Macht eigentlich beim Konsumenten auch liegt. Und was bei mir so ein bisschen immer dann als Bild dann auch dann da ist, ja, das ist so ein bisschen die große Menge, wo der Einzelne das Gefühl hat, ich habe gar keine Macht und bewegt sich nicht, aber die Menge dann eben dann schon. Und das ist ja die Definition des Verbrauchers dann ja auch. Also braucht man jetzt nochmal so diesen extra Schub von außen, um zu sagen, oder diese extra Krise vielleicht nochmal, um da nochmal eine entscheidende Bewegung reinzubringen? Oder denkt sich jeder für sich, ach komm, ich kann es eh nicht ändern und mache wie gewohnt meinen Stromvertrag bei XY. Und klar, punktuell, 1 Million Kunden habt ihr ja auch schon, könnt ihr dann noch trotzdem mit eingreifen, ne? Aber das war so ein bisschen doof, der Hintergrund.
Ich meine, ich wünsche mir keine weiteren Krisen, weil die bedeuten einfach steigende Energiekosten für alle Verbraucher da draußen. Ja. Tatsächlich sind das natürlich so Momente, die die Leute wachrütteln und wo die sagen, oh, ich müsste mich mal mit dem Thema beschäftigen. Ja. Wir sehen fast in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, insbesondere wo wir Low Carbon Tech, also PV, Batterie und Wärmepumpen installieren, teilweise Verdopplung der Nachfragen jetzt in den letzten Monaten oder Wochen seit der Iran-Krise. Aber tatsächlich sind das gar nicht so diese Zeitfenster, die ich so besonders gut finde, weil das ist sehr exogen getrieben. Da sind die Entscheidungen oft nicht wirklich rationell bei den Verbrauchern. Was ich viel interessanter finde, ist, dass wir sehen hier in Deutschland, Q1 dieses Jahres war das erste Mal ein Jahr, wo die Wärmepumpe alle anderen Heizungsarten überholt hat. Ja. Und es ist dieses graduelle Wachstum, ja, was, und das werden wir sehen, in exponentielles Wachstum enden wird, ja, das mich eigentlich so positiv stimmt. Und da brauchen wir keine Haruk-Aktion oder einen Aufruf, jetzt mach doch mal endlich, sondern das ist genau das, wo die Verbraucher da sitzen und sagen, ich brauche jetzt mal eine neue Heizung. Ja, das ist jetzt eine sinnvolle Entscheidung. Nicht, weil es gibt irgendeine Förderung oder ich habe irgendwie Angst bekommen, weil ich was im Radio gehört habe, sondern weil ich sage, hey, jetzt ist meine Heizung mal an einem Punkt, wo ich muss mal neu investieren. Und dann setze ich mich hin und informiere mich über verschiedene Lösungen und dann lerne ich über die Wärmepumpe und sage überraschend oft, hey, ich verstehe, warum das die bessere Lösung ist für mich. Und dann kaufe ich mir die. Und dann sieht der Nachbar das und sagt, oh, was hast denn du da? Ja, und dann lernt er, wie viel weniger Energiekosten plötzlich in dem Haus existieren und sagt, oh, das möchte ich auch. Ja, und das ist dieses, ich finde, also ich glaube oder ich weiß, dass wir auf einem exponentiellen Wachstum sind, was diese Erneuerbaren angeht. Und wenn wir in andere Länder schauen, zum Beispiel nach Norwegen, Skandinavien, Anmeldung von Elektrofahrzeugen. Ja, da sind wir ja fast schon, also wir sind über 90% aller Neuzulassungen sind Elektrofahrzeuge. Und das kann man sehr schön sehen, wie dieser Hockeystick gewachsen ist über die Jahre. Hier in Deutschland sind wir immer so ein paar Jahre zurück, ja, was neue Technologien angeht, so Internet und Handys, ja, muss man ja erstmal schauen, ob das sich wirklich durchsetzt. Gerne so 5 Jahre. Das heißt, wir sind noch auf diesem flachen Teil des exponentiellen Wachstums, wo man immer so ein bisschen denkt, da passiert ja gar nichts. Und dann kommt dieser eine Moment, ja, wo sich das komplett wendet und dann schießt es nach oben.
Wie wichtig ist denn für euch vor dem Hintergrund die Regulatorik und die Politik? Ihr habt ja auch eine große Klage eingereicht bei der Kommission gegen die Pläne der Bundesregierung zu den Gasausbauplänen. Sehr mutig, fand ich unglaublich klasse, was ihr dort gemacht habt. Wie ist denn da der Stand und was wollt ihr damit bezwecken und wie stark spielt sowieso für euch Regulatorik zum Anschub des Marktes eine Rolle?
Ja. Ich sage immer, die Energiewende ist nicht von der Politik und der Regulatorik getrieben, sondern eben von den Verbrauchern. Die Politik kann es uns, die Regulatorik kann es uns aber extrem schmerzhafter machen oder sehr viel angenehmer, diesen Wandel. Der Wandel wird kommen, da gibt es keine Frage. Ja. Aber wir müssen uns alle entscheiden und gerade die Politiker wollen wir, dass das jetzt schnell und gut geht und wir alle durch diese Phase durchkommen. Also genau dieser Wendepunkt, wo wir eben das alte System verlieren oder abbauen und ins neue reingehen, das ist der schmerzhafteste Punkt und auf dem bewegen wir uns gerade zu. Und wenn wir uns zu sehr, also je länger wir uns dran festhalten, wie das alte System gelaufen ist und versuchen, das aufrechtzuerhalten, desto länger tragen wir die Kosten und die Nachteile des Systems mit. Ja, wir können uns nicht voll drauf committen, aufs Neue zu gehen. Wir zahlen im Endeffekt doppelt drauf. Ja, und ein Beispiel ist eben das, wenn wir sagen, ja, wenn wir so weitermachen wie in der Vergangenheit, brauchen wir wahnsinnig viel mehr Kraftwerke, viel mehr Fossile. Ja, und selbst die Vorschläge der Regierung sind wahrscheinlich nicht genug, um den letzten Peak abzudecken, wenn alle ihre EVs in der Zukunft laden. Ja? Aber wenn ich so an das System, an das Problem rangehe, dann ist es eigentlich nicht lösbar, weil das kostet hunderte Milliarden mehr, weil ich muss die Netze viel mehr ausbauen, ja, ich muss viel mehr Kraftwerke bauen, ich muss irgendwie gucken, dass wir das alles managen, ich muss Steuerung und Regulatoriken, ich meine diese Steuerboxen, die wir hier in Deutschland verbauen, neben den Smart Mietern, dass wir irgendwie dimmen können, wenn jemand zu viel Strom hat, alles unglaublich komplex und teuer. Und da kann die Regulatorik viel machen, ja, aber da muss man natürlich sagen, schaue ich nach hinten, schaue ich nach vorne, akzeptiere ich, dass ich einen Wandel habe und bin ich bereit, den zu begleiten? Und dann würde man feststellen, dass es viel leichter geht. Und das ist so ein bisschen der Punkt, warum wir zum Beispiel solche Klagen einreichen oder warum den Dialog, den wir führen, ist wirklich zu sagen, schaut mal, das ist das, was passiert. Das sehen wir in anderen Ländern schon. Und hier gibt es Lösungen, die gibt es heute schon. Ich kann heute schon die Elektroautos direkt steuern. Ich kann heute schon Häuser bauen. Die haben alle Technologie verbaut. PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe, Smart Meter. Und die steuern wir so, dass sie wie ein virtuelles Kraftwerk funktionieren. Die Leute leben da, die haben Heizung, die haben Strom und die zahlen 0 Euro für ihre Stromkosten. In Deutschland, wir haben 100 von diesen Häusern oder mehr sogar schon, garantiert für die nächsten 6 Jahre. Und wir nutzen dieses Haus aber wie so ein virtuelles Powerplant. Wir geben Strom ab, wir kaufen Strom oder wir nehmen Strom aus dem Netz und es funktioniert und alle gewinnen daran. Ja, das ist nicht Sci-Fi in der Zukunft, das haben wir heute schon. Den Dialog würde ich gerne noch ein bisschen mehr führen. Ja, aber ja, da ist so ein bisschen der Punkt, manchmal muss man halt vielleicht auch mal eine Klage einreichen, um ein bisschen das Gehör zu verschaffen.
Ihr setzt euch aber auch für eine Novellierung, eine Verbesserung des Strommarktpreisfindung ja auch ein. Wie könnte man sich die Zukunft vorstellen? Also was sind da eure Kernthemen? Wahrscheinlich setzt ihr euch für möglichst wenige Nebenkosten für den Verbraucher ein.
Ja. Also generell haben wir in Deutschland ein Problem, dass wir die teuersten Strompreise in Europa haben, was sehr viel mehr Kosten für jeden einzelnen Haushalt bedeutet. So, da gibt es viele unterschiedliche Gründe. Ja, so auf der einen Seite kann man natürlich sagen, so erneuerbare Technologisierung, da kann man wahnsinnig viel machen. Aber wir können schon mal einfach damit anfangen, dass die Preispolitik, die viele Energieanbieter da draußen haben, einfach extrem ungerecht ist und unfair gegenüber den Verbrauchern. Also wir haben hier in Deutschland eine Marktmechanik, die wir Anlocken und Abzocken nennen, mit extrem teilweise untermargigen Neukunden-Lockangeboten reingehen und dann eben über Disengagement der Kunden Jahr für Jahr für Jahr Preiserhöhungen reinzudrücken, so dass wir in Deutschland bei im Durchschnitt 40 bis 45 Cent die Kilowattstunde landen, wohingegen Neukundenpreise um die 30 Cent und teilweise drunter sind. Aber das ist der Durchschnitt. Das heißt, es gibt Leute, die zahlen 75 Cent die Kilowattstunde da draußen. Und es gibt Studien, zum Beispiel von der Verbraucherschutzagentur, die sagen, naja, wer ist denn das eigentlich, der da zu viel zahlt? Ja, wer sind denn die Leute, die in der Grundversorgung sind? Grundversorgung teilweise doppelt und dreifach so teuer.
40% der Deutschen.
40% der Deutschen, ja. Und es sind oft die Gruppen, die du schützen wollen würdest. Ja, Rentner, Alleinerziehende, Leute mit Migrationshintergrund, Leute, die 2, 3 Jobs machen, um sich über Wasser zu halten. Ja, die stecken in diesen teilweise zu komplexen Tarifen fest oder zu teuren Tarifen und dann eben in dieser Situation, dass sie gar nicht drüber nachdenken über Strom, weil es einfach in die Vergessenheit geraten ist. So, da könnte man schon mal ansetzen. Gibt es Lösungen in anderen Ländern? Mehr Transparenzgesetze, ja, dass man das offenlegen muss, was man da macht. Großbritannien ist so weit gegangen vor ein paar Jahren, die haben eine Price Cap eingeführt. Die haben gesagt, freie Marktwirtschaft, ja, absolut, aber es gibt keinerlei faire Argumentation, warum eine Rentnerin 75 Cent die Kilowattstunde zahlen muss. Ja? Da machen wir mal einen Cut. Ja? Und du schaffst auf einmal einen Haufen Kohle bei den Menschen. Incidentally, in Deutschland, wir haben das von der RWTH Aachen mal analysieren lassen, in Deutschland sind es 11 Milliarden Euro jedes Jahr, dass wir Deutsche zu viel zahlen wegen diesem Anlocken und Abzocken. Im Endeffekt, weil wir nicht wechseln. Ja. Also da kann man schon mal wahnsinnig viel machen. Und dann, genau, und das ist aber die nächsten Schritte. So, wie schaffe ich denn jetzt mehr und mehr Leute an der Flexibilität, an den super günstigen erneuerbaren Preisen teilhaben zu lassen? Da muss man ein bisschen Infrastrukturwandel vorantreiben, da muss man Smart Meter installieren, genau, und da muss man eben diesen Wandel mit begleiten.
Zu Beginn hast du ja die Frage beantwortet, was wir rückwirkend gesehen nach 10 Jahren, ein Überraschungseffekt. Und da hast du geantwortet, sinngemäß, es war einfach alles sehr viel einfacher, als wir es heute vorstellen. Jetzt mal nach vorne geschaut, also was ist denn jetzt zu tun? Wo ist denn das nächste große Milliardengeschäft, was die meisten vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben?
Ja, Milliardengeschäft, naja, also ich glaube, ein Energieanbieter, wir vielleicht so ein Stadtwerk nehmen oder sowas da draußen, ich leite kein Stadtwerk, ich will jetzt niemandem Worte in den Mund legen, aber meine Annahme ist, oder das sehe ich von außen, bei einigen ist meine Einschätzung, die sehen, dass sich die Situation verändert, die sehen, dass sie fallende Kundenzahlen haben, und ich weiß es auch von vielen, die sagen, sie reden mit ihren Kunden nicht oder sie engagen die nicht, weil jedes Mal, wenn sie es machen, verlieren sie wieder welche, ja? Weil die dann merken, ach, ich bin ja noch in Stadtwerken, ja, um Gottes Willen, ich wollte ja schon lange wegwechseln. Aber die sitzen auf diesem Kundenberg und die machen gute Marge damit, gerade die 25% der Leute, die noch in der Grundversorgung sind, und die sitzen es einfach aus. Ja, und die warten und die warten und es ist einfach so ein Absterben. Ja, und irgendwann ist der Kundenberg zu klein und dann kann die den Overhead nicht mehr bezahlen und dann geht das ganze Stadtwerk pleite oder keine Ahnung, da müssen wir alle dafür aufkommen. Ja, also da haben wir schon ein bisschen eine problematische Situation, die sich keiner anschauen will. Wenn man da heute aktiv ist, und da gibt es viele Player, auch Stadtwerke, die hingehen und sagen, hey, wir müssen doch heute schon was machen, wir müssen in die Technologisierung investieren. Ja? Geh mal hier zu irgendwie, wir haben ja mehr als genug Stadtwerke in Deutschland, fahr mal zu irgendeinem Rendern hin und oder geh auf die Website und schau mal, ob du da irgendeinen dynamischen Tarif findest. Ja? Einfach nur mal den basisdynamischen Tarif, der sich am Marktpreis orientiert, und dann, und das ist aber ein schlechtes Produkt, das würde ich eigentlich auch ungern einem Kunden verkaufen, der nicht ein Experte ist, und dann zu sagen, was haben die denn damit gemacht? Haben die dann einen smarten Ladetarif gemacht, ja, der quasi nur die Vorteile den Kunden weitergibt und die Risiken niedrig hält. Findest du nicht. Auf Seite 34 versteckt, weil sie müssen es anbieten, aufgrund der Vorgaben seit 2025, aber die wollen das nicht. Und wenn du in ein Beratungszentrum reingehst, mache ich manchmal, wenn ich irgendwo bin, nachfragst, wird dir sofort ausgeredet. Ja? Weil die haben die Tech, die Infrastruktur nicht dafür, die können das eigentlich gar nicht managen, von daher wollen sie nicht, dass ihre Kunden das machen. Die könnten da, aber da ist der Hebel, da liegt die Zukunft, in Flexibilitätslösungen reinzugehen. Ja, dann den Kunden da die weitere führenden Produkte drauf zu verkaufen. Aber das ist so ein bisschen, also idealerweise hätte man da vor 10 Jahren schon mit angefangen. Ja, ansonsten muss man damit heute anfangen, weil jeden Tag, den man wartet, wird es immer schwieriger. Ja.
Jetzt noch mal kurz in deiner Rolle als Deutschlandchef von Octopus Energy. Auf welche Kennziffern setzt du denn, wenn du jetzt nicht auf Umsatzzahlen schaust oder nicht auf Kundenentwicklungszahlen?
Ja, wir schauen auf Kundenzufriedenheit. Tatsächlich ist das die erste Kundenziffer, auf die ich schaue, ja, weit bevor ich die anderen genannten habe. Ich würde sagen, Wachstum ist eine der nächsten, die dann kommt. Aber es ist vor allem Kundenzufriedenheit. Wir haben verschiedene Metriken. Wir haben interne Metriken, die wir haben mit jeder Kundeninteraktion. Wir haben aber auch Trustpilot oder Google Reviews, wo wir sagen, okay, externe, unabhängige Plattformen. Da schauen wir teilweise jeden Morgen drauf, ja, mit dem Management-Team, wie entwickelt sich das? Haben wir da negatives Feedback bekommen? Kriegen wir irgendwie eine neue E-Mail oder ein neues Produkt, das wir gelauncht haben, auch intern irgendwie negatives Feedback von Kunden und gehen sofort hin und versuchen, das zu lösen. Wir gehen mit den einzelnen Verbrauchern in den Kontakt, teilweise ich selber. Jeden Morgen schaue ich, ob ich irgendwelche E-Mail, ich habe überall meine E-Mail, LinkedIn, steht die drin, können wir die Kunden direkt schreiben. Schreiben sie mir auch.
Ja, top. 1 Million Kunden.
Ja.
Aber es gibt ja viele zufrieden. Insofern wird wahrscheinlich die Anzahl relativ
gering. Es hält sich in Grenzen. Aber mit 1 Million Kunden hast du natürlich auch sehr viele Sachen, wo irgendjemand ein bisschen unglücklich ist. Und dann kümmere ich mich da selber drum. Ich telefoniere auch regelmäßig mit unseren Kunden. Macht auch jeder bei uns im Management-Team. Das ist die wichtigste KPI. Ja. Und davon leiten wir dann andere ab. Ja, wenn wir zum Beispiel ein neues Produkt auf den Markt bringen, jetzt haben wir gerade 2 Batterieprodukte gelauncht, ist nicht die erste Frage, hey, wie ist die größte Profitability für uns da drauf? Sondern die erste Frage ist, ist es ein geiles Produkt für Verbraucher? Schaffen wir es, in Mietwohnungen mal Batterielösungen und Flexibilität zu bringen? Ja, dann was ist der Vorteil, den der Kunde drauf hat? Ist das wirklich ein Vorteil? Ja, ist das einfach verständlich für den? Und dann ist so ein bisschen die Frage, so, und können wir das, so, wie kriegen wir das profitabel für uns, dass wir sowas managen können? Und manchmal sagen wir dann, ja, die Marge da drauf ist super dünn, aber es funktioniert. Und wenn der Markt sich so entwickelt und die Flexibilität und der Wandel so vorangeht, dann wird es immer besser für uns. Ja.
Du führst viele Interviews, Podcasts, beantwortest Fragen. Welche Frage wird dir denn eigentlich nicht gestellt, die du sehr gerne mal beantworten möchtest?
Oh, muss ich sagen, es werden mir sehr viele gute Fragen gestellt einfach. Ja, so, also bisher hatte ich nicht so diese eine, wo ich sage, so, ich hoffe, die stellt mal einer.
Wunderbar. Ich habe jetzt diese Frage jetzt zum zweiten Mal formuliert und vielleicht wird es so ein bisschen zur Standardabschlussfrage in meinen Interviews jetzt hier. Bastian, ganz herzlichen Dank. Top-Gespräch und wir bleiben in Kontakt und viel Erfolg wünsche ich euch.
Vielen lieben Dank. Hat mir sehr gefallen. Danke dir.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.